Bevor die Predigt losgeht, ich denke nochmal gerne an den nächsten Sonntag, 11.30 Uhr, da draußen fahren die Motorräder vorbei. Letzten Sonntag hatten wir wirklich viele Motorräder hier und ich habe mich so gefreut über den Gottesdienst. Ich hatte echt 11.10 Uhr Riesenbammel, wenn man so verantwortlich ist, und da war irgendwie noch fast überhaupt niemand da. Und in 20 Minuten geht der Gottesdienst los und irgendwie, wo sind sie denn alle? Und dann schreist du zum Herrn und denkst, oh Mann. Und dann irgendwie Viertel nach elf kam eine Maschine nach der anderen rein und der Hof füllte sich und es waren irgendwie 150 Leute da. Natürlich nicht alles Motorradfahrer, aber lauter nette, tolle Leute. So, ich bin, da stehen immer noch ein Motorrad und das war nicht vom letzten Mal, das ist vom Siggi. Yes. Was soll ich euch denn alles noch erzählen? Das steht in Hebräer 11, Vers 32. Wen könnte ich denn noch alles aufzählen? Es würde zu lange dauern, alle die Geschichten zu erzählen. Über den Glauben von Gideon, von Barak, von Simson, Jephtha, David, Samuel und all den Propheten. Dieses Kapitel ist voll davon, sozusagen die Wolke der Zeugen, von den Männern und Frauen, die uns im Glauben vorausgegangen sind und die mit Gott gelebt haben, die Großes vollbracht haben. Und vor allen Dingen, ihr Hauptfeature, ihr Resümee war, sie hielten am Glauben fest. Und wir haben es heute schon mitbekommen, Gideon ist in dieser, spielt heute eine Rolle und er ist in dieser Aufzählung, zwar nur mit einem Wort, mit seinem Namen, nicht lange erklärt, aber er ist mit dabei. Was kann ich euch noch erzählen? Es würde zu lange dauern, von allem zu berichten. Von Gideon. Aber ich werde mir heute die Zeit nehmen, tatsächlich ein bisschen von Gideon zu erzählen. Ich liebe es, biblische Geschichten anzuschauen, gerade aus dem Alten Testament. Warum? Weil es immer wieder deutlich wird, wie Gott mit Menschen umgeht und wie Menschen mit Gott umgehen. Und da kann man so vieles lernen da draußen. Das ist nicht immer alles glorreich und immer super gut gewesen, aber die Heldengeschichten helfen uns manchmal mehr, wenn wir nicht nur Überfliegersachen hören, sondern die Schwachheit der Menschen auch verstehen. Und Gideon war ein Mann mit heldenhaften Zügen, aber auch mit zwiespältigen Anteilen. Und die Bibel ist ehrlich und ich bin auch ehrlich heute Morgen, so gut ich kann, und werde euch da ein bisschen mit hineinnehmen. Hebräer geht ja so los. Übrigens, was ist denn eigentlich der Glaube? Das sollten wir vielleicht heute Morgen auch nochmal ganz kurz bedenken. Glaube ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Dass das, was wir hoffen, sich auch erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass etwas existiert, was du nicht siehst. Also so gesehen ist Glauben mehr als Wissen. Wir im Sprachgebrauch haben ja eher, wenn ich etwas nicht weiß, dann glaube ich es halt. Ne? Ich glaube, es ist so. Nein, unser Glaube ist mehr als Wissen, ja? Weil wir etwas von etwas überzeugt sind, was wir nicht sehen können. Weil wir auf etwas hoffen und da ganz sicher sind, dass es sich erfüllen wird. Gideon und viele andere hielten am Glauben fest. Sie wurden nicht als Helden geboren, aber sie sind zu Glaubenshelden geworden. Keine Heldenverklärung, zum Teil richtig gebrochene Biografien. Unehrenhaftes, schwaches Versagen. Zum Teil auch eine verwachsene, durchwachsene Gesamtbilanz und doch durch den Glauben gerettet. Von Gideon haben wir die ausführlichste Geschichte aller Helden sozusagen im Richterbuch. Über keinen wird so ausführlich berichtet wie über Gideon. Und wir kommen aus einer Zeit, da war vorher die Richterin Deborah gewesen und das Land hatte 40 Jahre Ruhe. Und dann steigt unsere Geschichte so ein, Richter Kapitel 6, und wieder taten die Israeliten, was böse war in den Augen des Herrn. Immer wieder die gleiche Leier. Und Gott sagt manchmal zu Recht, ich bin eurer Sünden müde. Ja. Übrigens, es heißt hier, was böse war in den Augen des Herrn. Das ist offensichtlich nicht identisch mit dem, was wir Menschen als böse erachten. Es zählt der Maßstab Gottes. Sie taten, was böse war in den Augen des Herrn. Die Israeliten selbst fühlten sich nicht schlecht. Ja, der Maßstab ist, was Gott für böse achtet, nicht was wir für tolerabel halten. Wieder taten sie, was böse war in den Augen des Herrn. Die Abwärtsspirale Israels dreht sich weiter. Der Herr muss ein Gericht aussprechen und er liefert sie 7 Jahre an die Midianiter aus. Das ist ein Nomadenvolk, die sogar von Abraham abstammen. Durchaus. Brüderkriege sind ja manchmal die schlimmsten, oder? Das ist vielleicht heute in Israel immer noch so. Oder auch in unseren Familien. Brüderkriege sind die schlimmsten. Und hier wird ein Konflikt, ein sesshaftes Agrarvolk, die Israeliten, gegen ein sehr mobiles Nomadenvolk, die Midianiter. Und die hatten einen super Dreh. Die wollten gar nicht das Land besetzen. Das sind ja Nomaden, die ziehen umher. Die hatten Kamele. Und mit dem Kamel schaffst du anscheinend 160 Kilometer in der Stunde. Die hatten eine ganz andere Idee, die war viel besser. Wir lassen die Israeliten immer schön Getreide anbauen. Wir lassen sie schön Rinder züchten und Esel und Ziegen. Und dann kommen wir einmal im Jahr zum Abkassieren. Also nicht Tribut, sondern wir räubern alles aus. Wir räubern alles komplett aus. Und so ging das nach Gottes Wegen 7 Jahre. Und die Israeliten hatten sich inzwischen in die Berge zurückgezogen, kleine Festungen gebaut. Sie waren gar nicht mehr unten in der Ebene. Sie konnten sich nicht wehren gegen diese Midianiter, die mit ihren pfeilschnellen Kamelen, die Bibel sagt, wie Heuschrecken. So fühlte sich das an. Und es war auch so. Das waren über 100.000 pro Feldzug. Und die gingen wie Heuschrecken über das ganze Land und nahmen alles mit. Und die Israeliten hatten nur noch ganz wenig. Und um das wieder fürs nächste Jahr anzubauen und dann und so weiter. Und es wurde immer enger, immer karger, immer weniger. Und sie schrien zum Herrn. Ja, so sind sie, gell? So sind wir auch. Wenn es so richtig dreckig wird, dann schreien wir zum Herrn. Sie schrien nicht zum Herrn, weil sie Buße taten über ihre Sünden. Sie schrien zum Herrn, weil es nichts mehr zu essen gab. Das war der Beweggrund. Und dann schickt der Herr einen unbekannten Propheten ohne Namen und der muss nochmal richtig klarstellen, was Ursache und Wirkung ist. Er sagt, weil ihr vom Herrn abgefallen seid. Ich habe es euch immer wieder gesagt, in Liebe, wie eine Mutter, wie ein Vater. Bleibt bei mir, ihr seid immer wieder abgefallen. Und deswegen kommt dieses Gericht der Midianiter über euch. Die Israeliten schrien zum Herrn um Hilfe. Aber unser Gott, der unwandelbar ist wie heute, noch der gleiche und damals, er ist voller Liebe. Und wieder lässt er sich mit hinein und es beschließt, ihr lieben Israeliten, ich werde euch helfen. Und jetzt zoomen wir ein in einen kleinen Ort, der heißt Ophra, in der Nähe von Ophra. Die einzige Sehenswürdigkeit, die es dort gibt, ist eine geweihte Eiche. Und da ist ein junger Mann und der hat auch Angst vor den Midianitern, weil die Saison ist da. Es wird nicht mehr lange dauern, da kommen sie. Und er hat ein bisschen Getreide zur Seite geschafft und trischt es, nicht wie sonst üblich außen auf dem Dreschplatz mit Ochsen und so Wind und allem drum dran, sondern unten im Keller in der Weinkelter, um es zu verbergen. Das zeigt, es war eine kleine Menge und er hatte Angst. Und dann kommt ein Fremder vorbei, setzt sich unter die geweihte Eiche und nimmt Kontakt auf mit diesem jungen Mann, der Gideon heißt. Und sagt zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Das klingt ja schon fast ein bisschen zynisch, oder? Gideon, der da unten im Versteck sein Getreide trischt, die letzten Reste, du tapferer Held. Keiner wird als Held geboren, sondern Helden werden von Gott berufen und gemacht. Und Gott sieht schon visionär über Gideons Leben, du wirst ein tapferer Held werden. Im Moment ist er noch keiner. Aber der entscheidende Satz ist, ich bin mit dir, du tapferer Held. Und das möchte ich euch heute Morgen auch schon mal so mitgeben. Wenn wir durch diese Geschichte gehen, möchte ich immer wieder so kleine geistliche Blitzmomente rausschälen, die uns persönlich betreffen könnten. Der Herr ist mit dir, du Schwächling, du tapferer Held. Er sieht schon mehr in deinem Leben. Der Herr ist mit dir und wenn er dich aufsucht und wenn er dich ruft, wenn er einen Blick für dein Leben hat, dann kann ich jetzt schon sagen, dann sagt der Herr jetzt schon, der Herr ist mit dir. Es war der Engel des Herrn. Der Engel des Herrn ist übrigens nicht ein von Gott gemachter Engel. Der Engel des Herrn taucht immer wieder im Alten Testament auf. Oft ist es Jesus selbst. Und auch wenn wir jetzt hier sehen, wie der Engel des Herrn mit Gideon spricht, durchmischt sich das komplett, spricht Gott, spricht der Engel des Herrn, ist letztendlich identisch. Und Gideon antwortet impulsiv, es sprudelt, spritzt richtig aus ihm heraus. Und er sagt, ach Herr, er weiß noch nicht, dass er ein Engel des Herrn ist. Wenn der Herr mit uns wäre, warum ist das alles passiert? Wo bleiben die ganzen Wunder von denen unsere Vorfahren erzählen. Hat der Herr nicht uns aus Ägypten herausgeführt? Jetzt hat er uns verlassen und an die Midianiter ausgeliefert. Die Analyse ist richtig, der Herr hat sie verlassen, an die Midianiter ausgeliefert, aber leider hat er nicht erkannt, was die Ursache ist, ne? Nämlich ihr Abfall, ihr Desinteresse an dem wahren Gott. Ja, und wo bleiben die Wunder von denen, die Alten erzählen? Diesen Satz kenne ich in meinem Leben auch, oder? Du vielleicht auch. Wo bleiben die Wunder, von denen manche erzählen? Ja, ich will jetzt nicht diesen Zusammenschluss bringen, dass du wie die Israeliten dich von Gott abgewandt hast. Das wäre jetzt irgendwie sehr preiswert. Ja? Aber diese Frage und diese Verzweiflung von Gideon dürfen wir durchaus teilen. Wo bleiben die Wunder, die du versprochen hast, zu denen du möglich bist, mein Gott? Wo bleiben die Wunder? Nimm die Frage ruhig mit in dein Gebet hinein. Ist legitim. Frage deinen Gott, der auch mein Gott ist und Gideons Gott, wo sind die Wunder, die du versprochen hast? Gideon zeigt hier noch wenig geistliches Verständnis. Aber wenn der Herr mit uns ist, dann sind alle Dinge möglich. Und der Engel sagt es auch zu ihm, geh in der Kraft, die du hast. Das ist eine interessante Aussage. Ja? Geh in der Kraft, die du hast. Die könnte ausreichen, weil der Herr mit dir ist. Geh in der Kraft, die du hast, sagt der Engel, der Herr ist mit dir, ich sende dich. Das reicht eigentlich. Die Kraft, die du hast, der Herr ist mit dir, ich sende dich. Wenn das zusammenkommt, wenn du deine kleine, große Kraft zur Verfügung stellst, wenn der Herr sagt, ich bin mit dir und ich sende dich, dann ist das Paket geschnürt und es kann losgehen. Gideon hat noch Bedenken. Das ist ein Mann der Bedenken. Kein Held eigentlich, ein Angsthase. Er sagt, womit denn? Mit welchen Waffen, mit welchen Tools? Und meine Sippe ist die Schwächste und ich bin der Jüngste. Also diese ganzen Einschränkungen, die wir auch gerne haben. Ne? Mit was denn soll ich dem Herrn dienen? Ja, ist doch nichts. Hier unten, ich hau auf dem Getreide rum. Ja, versteck mich. Ich bin die schwächste Sippe, gar nicht angesehen. Ich bin der Jüngste, untauglich. So wie David vielleicht, oder? Nein. Der Herr sprengt, wenn er dich ruft, immer wieder alle Konventionen. Und menschliche Voraussetzungen sind nicht von großer Bedeutung. Wenn der Herr mit dir ist, wenn er dich sendet und sagt, geh in der Kraft, die ich dir gebe und die auch deine ist, dann wird es dir gelingen. Der Engel sagt zu ihm, der Herr, ist identisch, ich werde mit dir sein, du wirst Midian vernichten, als wäre es nur ein einziger Mann. Das ist eine Hammeraussage, oder? Der klopft da auf seinem Getreide rum, ich sag's nochmal. Du wirst Midian vernichten, als wäre es ein einziger Mann. Die Jungs, die kamen mit 135, wir wissen eine Zahl, die kamen mit 135.000 Mann ins Land, ja, wie Heuschrecken. Du wirst sie vernichten, als wäre es nur ein Mann. Und jetzt kommt eine Mentalität bei Gideon zum Vorschein, die hat meiner Meinung nach, bescheiden sein, keine guten Anteile. Die kommt, schlägt immer wieder durch. Er sagt, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, dann gib mir ein Zeichen, das beweist, dass du es bist, Herr. Ja. Das ist so eine Art von ihm. Ne? Ihm reicht nicht das Wort Gottes, er will auch noch Zeichen sehen. Das ist eine Mentalität, die uns auch ganz nahe ist. Ne? Wir haben gute Worte Gottes, aber wir wollen irgendwie noch Zeichen sehen. Ja? Und Gideon sagt auch, ich will noch ein Zeichen sehen. Und die lieben Kinder haben es vorhin, ich will dem Lonnie nicht zu nahe treten, aber das war nicht ganz korrekt. Nicht der Engel hat ein Essen bestellt, es war Gideons Idee. Er sagt, ich werde jetzt ein Ziegenböcklein schlachten, ich werde ein riesen ungesäuertes Brot backen und eine Fleischbrühe und dann werde ich es herausbringen. Und dann will ich ein Zeichen sehen. Und Gott ist barmherzig und geduldig mit seinen tapferen Helden, mit dir und mit mir. Und der Engel sagt des Herrn, der Engel des Herrn sagt, okay, ich lasse mich darauf ein, auf dieses Spiel. Und Gideon macht das alles, schlachtet, bäckt, bringt das alles heraus. Der Engel sagt, gieß die Brühe gleich mal weg. Und dann nimmt er seinen Stab und das Feuer fällt vom Himmel und verzehrt alles. Und dann ist Gideon gestärkt, berührt alles und Gideon empfängt etwas Glauben durch dieses Zeichen. Und dann bekommt er wieder Angst und sagt, jetzt habe ich es verstanden. Der Engel des Herrn war mit mir und war bei mir. Ich werde vergehen. Und dann sagt der Herr zu ihm, Friede sei mit dir. Hab keine Angst, du wirst nicht sterben. Das sage ich dir heute Morgen auch. Friede sei mit dir. Hab keine Angst, du wirst nicht sterben. Was immer deine Situation ist, Friede, der Friede Gottes sei mit dir. Ist wie ein Segen. Hab keine Angst, du wirst nicht sterben. Und dann baut Gideon, das haben wir vorhin im Rätsel auch gesehen, dem Herrn einen Altar und nennt ihn Jahwe Shalom, der Herr ist mein Friede. Er kommt in diesen Durchbruch hinein, wenn ich den Auftrag des Herrn dann verstehe und akzeptiere, dann kommt auch Friede in mein Herz. Und er baut dem Herrn einen Altar. Ist jetzt schon alles getan? Nein, jetzt geht es ja erst richtig los und es geht zackig los. In der gleichen Nacht noch spricht der Herr zu Gideon. Und jetzt braucht er zum Glück kein Zeichen mehr. Nimm den Stier deines Vaters, der 7 Jahre alt ist, den zweiten, reiß den Altar ein, den dein Vater dem Baal errichtet hat. Und auch den Aschera-Pfahl hau um, der daneben steht. Und dann bau dem Herrn, deinen Gott, hier auf dieser Höhe einen neuen Altar. Nimm das Holz von diesen Götzen, mach ein Feuer und veropfere diesen Stier. Im Hause des Vaters heftiges Heidentum. Und hier wird Gideon wirklich mutig und man muss sagen, kulturell eigentlich übergriffig. Wie kann er als Jüngster im Hause seines Vaters nachts dessen Altäre einreißen, die Baalsstatue, den Aschera-Pfahl umhauen? Er nimmt sich nachts, er macht es nicht tagsüber, sondern nachts vor Angst, nimmt sich 10 Knechte und die Ochsen, haut alles um und opfert den Ochsen nachts dem Herrn. Manchmal müssen wir den Respektbereich auch mal unserer Familie verlassen. Es ist schön, wenn wir Vater und Mutter ehren. Das ist gut. Aber wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und Gideon als Jüngster erlaubt sich nachts die ganzen Utensilien seines Vaters einzureißen, weil sie nicht göttlich sind, sondern heidnisch. Und am nächsten Morgen gibt es riesen Ärger. Die Leute sagen, wo ist die Aschera? Wo ist der Baalsaltar? Und bald kommt raus, wer es war, Gideon. Dann gehen sie zu seinem Vater, der ist Joam, und sagen, gib uns den Gideon raus, wir wollen ihn lynchen. Hey Israel, wie seid ihr drauf? Das Volk Gottes, so geliebt. Ihr wollt sogar den jetzt töten, der euren blöden Baalsaltar eingerissen hat, statt ihn zu feiern. So verblendet. Sie wollen Gideon töten. Und Joam hat eine gute Idee. Und ich glaube, er wird geistlich in diesem Augenblick schon wieder reformiert. Das ist gut. Wobei das doch alles in seiner Einflusssphäre war. Er sagt, liebe Leute, beruhigt euch, wenn Baal ein mächtiger Gott ist, wird er sich selbst rächen. Wenn Baal ein mächtiger Gott ist, wird er sich selbst rächen. Und die Leute lassen sich damit zufriedenstellen und sie nennen Gideon ab dem Tag Jerubal, das heißt, Baal wird sich selbst rächen. Hat Baal sich selbst gerecht? Nein. Gideon lebte ein langes Leben. Ist bei Elia Feuer vom Himmel gefallen, als Baal es sollte? Nein. Lasst uns nicht so Angst haben vor irgendwelchen Göttern und Phänomenen und Dämonen oder sonst irgendwas. Ne? Joram hat eine gute Antwort gegeben. Soll er sich doch selbst rächen, wenn er so stark ist? Er hat es nicht getan. Wir sind in dem Schutzblut Jesu unterwegs. Ich sag's mal ein bisschen stark, uns kann eigentlich nichts passieren. Ja? Sollen sie sich doch selber rächen, die Götter, wenn sie wirklich leben? Wenn der Feind besiegt werden soll, noch ist er Midian nicht besiegt, muss erstmal geistlich auch ein bisschen Ordnung geschaffen werden. Das ist schon richtig. Ne? Dann müssen mal die alten Altäre weg und es muss dem Herrn ein Opfer gebracht werden und dann kann man in die Schlacht ziehen. Das ist ein gutes Prinzip. Gideon hat es sauber gemacht, auf Anweisung des Herrn. Ja, noch ist der Feind nicht besiegt. Und wir stellen übrigens auch fest, leider, vielleicht auch eine kleine geistliche Erkenntnis, Äußerlichkeiten bekehren nicht das Herz der Menschen zu Gott. Ja. Werden ja manchmal auch gern, am liebsten, wenn alles wieder so ein bisschen christlich wäre, ne, und manche Altäre eingerissen würden. Das ist positiv. Ist eine gute Ausgangsbasis, aber es bringt nicht die Herzen der Menschen zu Gott. Versteht ihr? Es werden Konventionen gefordert und eingehalten und wir freuen uns vielleicht als Christen, weil es so irgendwie so wie so ein kleiner Gottesstaat vielleicht ist. Ja. Es bringt nicht die Herzen der Menschen zu Gott. Macht die Herzen auch nicht bußfertig. Und bei Israel sehen wir das dann später gleich wieder. Ne? Kaum war Gideon tot, war alles wieder wie früher. Leider vorher sogar schon. Ne? Das nützte letztendlich alles nichts, so stark die Symbolik war. Es kommt aufs Herz an. Dein Herz soll Jesus gehören. Die Äußerlichkeiten ist eine Folge davon. Der Geist des Herrn kommt über Gideon und die Midianiter kommen auch. Und jetzt beweist er absolute Leitungsqualitäten. Er bläst sein Widderhorn, ruft seine Sippe zusammen und die Männer aus Manasse und für 2-3 Stämmen sendet Boten und lässt sie alle zusammenkommen. Nur den Stamm Ephraim nicht, das werden sie ihm noch übel nehmen, aber das ist nicht unsere Sache. Ein Leiter muss auch leiten können. Ins Risiko gehen, vorangehen, in den Kampf führen. Und wie wir es bei Ephraim sehen, man kann es nicht allen recht machen. Ja? Gideon hat nicht lange gefackelt. Er sagt, jetzt muss gehandelt werden, ich kann es nicht allen recht machen. Ephraim, ihr bleibt mal zu Hause. Und dann geht's los. Und jetzt kommt wieder die Mentalität. Gott sendet und sagt, jetzt ist es soweit. Die Schlacht steht bevor. Gideon, der starke Leiter. 32.000 Leute, Männer hat er zusammengerufen, Krieger, 32.000. Es sind alle da. Und dann, das kennst du vielleicht auch, und dann geht er nachts, abends in die Stille und dann packen ihn die Zweifel. Ja. Draußen war er stark, musste auch, muss er markieren. Richtig, richtig wichtig. Gut gemacht, Gideon. Und dann, nachts, abends kommen die Zweifel. Und dann sagt er zum Herrn, seine Mentalität kommt da wieder durch. Sollte Gott das wirklich gesagt haben, er will eine Rückversicherung, die meines Erachtens kein geistliches Prinzip ist. Er will wieder ein Zeichen. Ja. Gott hat Geduld mit seinem tapferen Helden, in Anführungszeichen. Ja. Manche Dinge gleicht er aus, die wir meines Erachtens nicht korrekt, geistlich nicht korrekt, sauber wahrnehmen. Gott ist barmherzig. Aber Gideon hat hier so einen Trend, so eine Mentalität, die übrigens bis in unsere heutige Christenheit mit hineinlappt. Ich sage gleich noch was dazu. Dieses, ein rotes Tuch ist es quasi, ein rotes Vlies. Also er hat die Idee, ich lege Wolle aus und wenn am nächsten Morgen her diese Wolle nass ist und der Boden außenrum trocken, dann ist es ein Zeichen, dass du durch mich retten willst, ja? Wie du es gesagt hast. Er sagt, er zweifelt nicht am Auftrag Gottes, aber er zweifelt an seiner Berufung. Ja? Er zweifelt nicht an dem Auftrag Gottes. Er sagt, wie du es gesagt hast, aber durch mich. Ich bin unsicher. Und dann legt er dieses Woll, dieses, was wir heute so Vlies nennen, so im christlichen Jargon, ne? Legt er aus und der Herr ist gnädig und barmherzig mit seinem Superhelden und tatsächlich am nächsten Morgen ist die Wolle nass, der Boden außenrum ist trocken, und Gideon ist gestärkt, ermutigt und sagt, alles klar, danke für das Zeichen, jetzt geht's los. Nein, der Mensch ist anders und Gideon auch und ich auch. Auf einmal kommen nochmal Zweifel und sagt, ja Moment mal, nachts die Wolle auslegen, schon mal was von Nachtfeuchtigkeit gehört und so, ne? Das ist ja jetzt gar nicht so ein großes Wunder vielleicht. Klar, der Boden außenrum war trocken, aber die Luftfeuchtigkeit, die Wolle hat es einfach angesogen. Und er sagt, nee, ich brauche ein Zeichen, was stärker ist. Wir drehen es um. Der Boden soll nass sein und die Wolle trocken. Gideon und du und ich, wir trauen dem Wort des Herrn oft nicht. Wir wollen Zeichen, Bestätigung, Dinge, die uns die Entscheidung abnehmen. Es ist relativ leicht, Entscheidungen zu treffen aufgrund von Zeichen. Ja, und deswegen ist es auch bei uns so beliebt. Dieses berühmte Vlies auslegen, wenn ich eine Entscheidung treffen soll. Ich will euch mal ein bisschen damit verärgern. Ja. Ich halte das für leicht problematisch, ehrlich gesagt. Bei Gideon ist es kein Zeichen von Glauben, dass er ein Vlies auslegt. Es ist sondern ein Zeichen von Unglauben. So weit lehne ich mich aus dem Fenster, das zu sagen, dieses Vlies auslegen mit solch, mal so rum und mal so und wenn nass und so weiter, das ist kein Zeichen von Glauben bei Gideon, sondern von seinen Zweifeln und von seinem Unglauben. Und trotzdem, was kann ich Gideon schon an den Karren fahren? Er gehört zu den Glaubenshelden, nicht ich. Ja. Er gehört zu den Glaubenszellen. Aber hier, meines Erachtens, schwächelt er sehr, sehr stark. Und liebe Leute, wenn wir Entscheidungen treffen wollen, treffen müssen, wir müssen in unserem Leben viele Entscheidungen treffen. Dieses Fließauslegen nimmt manchmal skurrile Züge an bei uns, ne? Und eigentlich, und ich glaube, da war Gideon auch von geprägt, ist es eigentlich ein heidnischer Brauch, ne? Wenn ich morgen in den Krieg ziehen muss, dann wird eine Ziege geschlachtet, dann lesen wir in der Leber herum und es gibt dann so ein binäres System, eins oder null, ne? Entweder ja oder nein, ne? Und so treffen manche Christen auch ihre Lebensentscheidungen, ne? Soll ich auf diese Bibelschule gehen oder auf diese Bibelschule? Die mit dem roten Logo oder die mit dem blauen Logo? Wenn mir nachher in der Stadt eine Frau mit einem roten Kleid begegnet, ist es ein klares Zeichen, dass ich auf die Bibelschule gehen soll mit dem roten Logo. Das ist ein bisschen bissig jetzt, ne? Versteht ihr? Ja. Aber Christen tendieren zum Teil, so Entscheidungen zu treffen. Ich finde das nicht seriös. Ich möchte dich damit nicht verurteilen. Ja, aber es ist kein Glaubensakt, meines Erachtens. Eher ein Zeichen, dass du dem Heiligen Geist in dir, der deinen Verstand segnet, der deine Seelenzurichtung steuert und leitet, der deinen Gedanken lenkt, dass du dem nicht traust, dass du auf solche Zeichen setzt. Ne? Soll ich eine neue Heizung einbauen? Ja, ich weiß es einfach nicht. Oh Mann, zum Glück bin ich Christ. Muss nicht selbst entscheiden. Ich fordere ein Zeichen. Wenn nächste Woche die Heizölpreise nach oben gehen, ist es ein Zeichen, dass ich es tun soll. Ich mache es ein bisschen lächerlich. Aber es ist so. Also war es bei Guido nicht auch ein bisschen lächerlich oder mit der Wolle? Also bitte. Ja. Es hat mir ein vertrauenswürdiger Mensch erzählt. Da war es in der Jugendgruppe gelehrte Praxis. Wenn du verliebt bist und nicht weißt, ist es der richtige Ehepartner, soll ich den heiraten, mich ihm nähern, dann pflanze doch ein Apfelbäumchen in deinem Garten, wenn du ein bisschen Zeit hast. Wächst es gut an, ist es ein Zeichen vom Herrn, dass es gut ist und die Ehe gesegnet ist, geht das Bäumchen ein, tu es nicht. Hey, das ist Schwachsinn, oder? Aber ehrlich, nicht verwechseln, dass der Herr Dinge bestätigt. Das dürfen wir nicht verwechseln. Ne? Aber ich möchte uns mal ein bisschen wegbringen von diesem berühmten ein Vlies auslegen. Ne? Nur weil du keine Entscheidung treffen willst. Ja? Hab Mumm in deinem Leben, klare Entscheidungen zu treffen. Du hast den Heiligen Geist. Bereite die Entscheidung im Gebet vor. Walke sie durch vor dem Herrn. Und dann triff eine gute Entscheidung. Eine richtige und eine klare Entscheidung. Und mach nicht solche Zeichengeschichten. Ja? Dass der Herr bestätigt, das will ich nochmal sehr, sehr deutlich machen, ist eine andere Sache. Ich musste kürzlich eine große Entscheidung treffen. Ne? Ich habe sie getroffen, im Gebet vorbereitet, mit meiner Frau besprochen, diese Dinge beleuchtet, beknetet, meinen Verstand gebraucht und alles, was der Herr so geschenkt hat. Ne? Hoffentlich vom Heiligen Geist durchdrängt, hoffe ich. Aber er wohnt doch in mir, oder? So, okay. Und dann kam an dem Tag ein Brief, der mir eine finanzielle Zusage macht, die du nur einmal in 30 Jahren bekommst. Ne? Ja. Das war für mich kein Zeichen, sondern eine Bestätigung von dem, was ich schon entschieden hatte. Versteht ihr den kleinen Unterschied? Ich habe das nicht aufgrund, wenn sowas käme, würde ich es tun. Nein, ich habe eine Entscheidung getroffen unter der Leitung des Heiligen Geistes, vermute ich jetzt mal. Und dann hat der Herr bestätigt. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Nicht, dass wir uns bitte jetzt hier irgendwie falsch verstehen, ne? Der Herr ist sehr aktiv in deinem Leben und er bestätigt, wenn du vorangehst, wie mit Gideon, bestätigt er. Auf welcher Basis triffst du deine Entscheidung? Ich frage dich schon. Und Gideon bei seinem zweiten Zeichen hat er schon gefragt übrigens, ne? Herr, ich will dich nicht zornig machen, aber ich hätte gerne nochmal ein zweites Zeichen. Also Gideon hat schon auch gespürt, das ist nicht so der edle Weg. Ja. So, ich habe gesagt, es gäbe viel zu erzählen, aber ich meine, Schluss. Und Gideon ist auch noch nicht zu Ende. Ich will euch das nur noch ganz kurz sagen. Das wäre im Grunde eine zweite Predigt, aber es gibt noch viel zu erzählen von seinen Stärken und Schwächen. Gideon, damit ihr einfach vollständig informiert seid, besiegt die Midianiter. Übrigens, das wisst ihr ja natürlich alle, haben wir vorhin ja auch gehört, nicht mit 32.000 Kriegern, die er zusammengerufen hat, sondern mit 300. Warum? Der Herr sagt, es könnte sein, ich kenne euch Menschen, dass hinterher, wenn ihr gesiegt habt, weil ich es euch garantiert habe, dass ihr dann doch auf den Dreh kommt, das waren doch wir hier mit unseren Kräften. Ne? Und deswegen sagt er, Gideon, 32.000 Mann hast du da, 135.000 sind die Midianiter. Okay, die sind euch mehrfach überlegen, was soll's, es sind immer, du hast noch zu viele Leute, ihr könntet die Ehre nehmen. Frag alle, die Schiss haben, die dürfen nach Hause. 5. Mose, irgendwo steht es, dass du das Heer durchchecken sollst. Gott ist ein schlauer Gott. Er sagt, Angsthasen haben nichts in der Mannschaft verloren, die senken nur die Stimmung. Ja? Und 22.000 gehen nach Hause. Gideon hat noch 10.000. Dann sagt der Herr, ich kenne euch Menschen. Die Gefahr ist riesengroß, dass ihr das auf eure Karte nehmt. Es sind noch zu viele. Und auch hier muss ich den lieben Rätslern, aber das ist übersetzungstechnisch auch schwierig, es gibt nochmal so einen Test, ne? Und wer aus der Hand trinkt, also ein vorsichtiger Mensch ist, der soll bleiben. Wer sich aber hinkniet und aus dem Bach schlürft und von hinten übertölpelt werden könnte, der kann nach Hause. Ja. Da sind es nur noch 300 Mann. Auch interessant, keine Waffen, ja, sondern nur Widerhörner, Fackeln und Tonkrüge. Hey, unser Gott ist ein mächtiger Gott. Ja. Die Midianiter haben sie selbst umgebracht. Ja, ich kann es jetzt nicht alles erzählen, ne? Aber Hammer, Hammer, was da passiert ist. Ja. Und danach, das war nachhaltig, der Sieg. Sie setzen denen nach und kommen viele um von den Midianitern. Das Volk hatte 40 Jahre Frieden. Das war sehr nachhaltig, dieser Sieg Gideons. Und jetzt muss ich euch noch ganz in eine Minute noch hineinnehmen. Gideons Leben, der Glaubensheld, der Zweifler, der Angsthase, manchmal auch der Zeichenforderer, ist ein großartiger Held. Er hat am Glauben festgehalten. Nach dem Sieg kommen die Israeliten zu ihm, sind total begeistert und sagen, werde du unser König und dein Sohn auch und dein Enkel auch, du wirst jetzt die Königsdynastie. Gideon behält die geistlichen Nerven, durchschaut das Angebot und sagt, nein. Der Herr soll euch regieren. Stark, oder? Mann, da kommt es auf dem Silbertablett daher. Du sollst unser König werden. Und dein Sohn auch. Und er sagt, nervenstark, geistlich, Durchblick. Nein, dieses Angebot ist vergiftet. Das tue ich nicht. Der Herr allein soll euch regieren. Wir kriegen manchmal auch so Angebote, gell? Die klingen gut. Die sind nicht gut. Der Herr allein soll es tun. Aber der Wahrheit halber muss man es dazu sagen, er widersteht nicht einer kleinen Möglichkeit, die muss er irgendwie mitnehmen. Er sagt, ich werde nicht euer König, aber eine kleine Idee, kleine Sache könntet ihr machen. Gebt mir doch von der Beute 30 Kilo Gold. Das wäre doch irgendwie passabel, oder? Ja, und jetzt beginnt leider sein Untergang damit. Mensch, er war 98% ist er sauber geblieben. Ne? Und dann, Mensch, ein bisschen Gold, ein bisschen Gold. Die Leute geben es ihm natürlich, ja klar, Gideon, super, wenn es nicht mehr ist. Lässt sich 30 Kilo Gold geben und macht daraus, haben wir vorhin gehört, ein Ephod, ein Priesterkleid. Und irgendwie stellt er das aus oder hat es einer Statue umgehangen oder irgendwas. Gideon machte ein heiliges Ephod, Richter, stellte es in seiner Heimatstadt Ophra auf. Sämtliche Israeliten, hört zu, trieben Abgötterei an diesem Ephod, indem sie es anbeteten. Und das wurde Gideon und seiner Familie zum Verhängnis. Oh Mann, Gideon. Ja. Ich bin in der Vorbereitung für den Brief, ich habe den Text oft durchgelesen, die zwei, drei Kapitel. Und habe gedacht, immer wieder so für mich, Gideon, wer bist du? Kann ich dich ein bisschen kennenlernen? Ich will dir nicht Unrecht tun oder so, versteht ihr? Ja. Wer bist du? Und dann fällt er an 30 Kilo Gold, ne? Und dann geht es weiter, leider. Er lebte wie ein König, hatte viele Frauen, 70 Söhne. Das ist nicht gottgemäß, oder? 70 Söhne mit vielen Frauen. Ja. Hey Gideon, du bist echt abgeschifft zum Schluss. Oder relativ, eigentlich schon nach der Schlacht ging es schon los. Gell? Gideon. Stark anfangen ist die eine Sache. Stark aufhören wäre auch gut, oder? Gideon ist ein Glaubensheld, da mäkeln wir überhaupt nicht dran herum. Der Hebräerbrief hat vollkommen recht. Aber Die Abgötterei und seine Inkonsequenz an einer Stelle wurde ihm und seiner ganzen Familie zum Verhängnis. Die Söhne haben sich später gegenseitig umgebracht. Gell? Da ist nicht einer übrig geblieben, außer Abimelech. Tragisch, tragisch, tragisch. Und als Gideon tot war, trieben die Israeliten wieder komplette Abgötterei mit den Baalen und machten Baal-Berit wieder zu ihrem Gott. Ich habe es vorhin ja schon gesagt, das Herz hat sich nicht zu Gott bekehrt. Das waren die Äußerlichkeiten. Und auch die Familie von Gideon, von Jerubal, der Baal soll sich rächen, hielten sie nicht die Treue, obwohl er so viel Gutes getan hat. Ja? Also pfeif auf die Anerkennung der Leute, sie vergessen dich eh schnell. Ja. Gideon war auch schnell vergessen. Hey, Gott liebt seine schwachen Helden. Er beruft keine fertigen Helden, er macht sie zu Helden, in Glaubenshelden. Gott hat Geduld, auch mit manchen schrägen geistlichen Ansichten. Ist okay, aber wir sollten sie nicht kultivieren. Keine Angst vor Göttern. Das Fordern von Zeichen würde ich mir mal schwer überlegen, ne? Ob das wirklich ein Zeichen von Glauben ist, sondern eher von Unglauben. Vertraue dem Heiligen Geist. Ich möchte zum Schluss noch beten. Es sind Menschen unter uns, ich will jetzt keine Hand, aber die Entscheidungen treffen müssen in ihrem Leben. Wo du dir vielleicht auch so ein Zeichen wünschen würdest, dass es dir vielleicht die Entscheidung abnimmt. Ne? Eins oder null, binär, soll ich oder nicht. Ja? Du musst Entscheidungen in deinem Leben treffen. Ich glaube, jeder muss Entscheidungen treffen. Und manches weißt du noch nicht. Und ich bete jetzt, dass der Heilige Geist dich in dieser Frage erfüllt, in diesem Entscheidungsprozess, dass du eine gute und richtige Entscheidung treffen kannst. Nicht auf nasse Wolle, ja? Nicht auf rote Klamotten von irgendjemandem oder sonst irgendwas, sondern also nicht auf Dinge, die auch natürlich erklärbar wären. Es ist zu wenig einfach. Es ist einfach zu wenig. Vater im Himmel, wir kommen zu dir am Ende dieser Predigt. Gideon, ein großer Held. Wir haben viel gelernt, hoffe ich zumindest, von ihm, seinen Stärken und Schwächen, wie er mit dir unterwegs war, wie er mit 300 Mann dem Wort des Herrn geglaubt hat und gesiegt hat. Ganz große Klasse. Und dann sehen wir aber auch, wie er sich hat locken lassen, wie er den guten Lauf mit einem kleinen Zeh verlassen hat und da zu Fall gekommen ist. Ich bitte, Herr, bewahre uns auf dem Weg mit dir, Herr, dass wir den Versuchungen widerstehen, ein kleines irgendwas mitzunehmen. Und es wurde ihm zu Verhängnis. Ich möchte nicht, dass dir irgendwas in deinem Leben zum Verhängnis wird. Ich möchte dich darin segnen, dass du einen klaren Blick hast vom Heiligen Geist, was dich zu Fall bringen möchte. Und auch da, wo du Entscheidungen zu treffen hast und nicht weißt, was du zu tun hast, triff seriöse Entscheidungen. Und Heiliger Geist, wir bitten dich, erleuchte uns in unseren Entscheidungsprozessen. Gib uns Gewissheit, gib uns Mut und gib uns auch dann Bestätigung. Wir brauchen es. Gib uns diesen Frieden auch, den Gideon auch empfangen hat, als er den Altar baute. Der Herr ist mein Friede, dass du sagen kannst nach deiner Entscheidung, jawohl, der Herr ist mein Friede, er sendet mich, er ist mit mir, wie mit Gideon. Ich möchte dich darin segnen, in deinen Entscheidungsprozessen. Sei mutig und stark, haben wir vorhin gesungen von Mike Müller-Bauer in dem einen Lied. Sei mutig und stark. Das möchte ich dir heute Morgen zusprechen. Triff geistgewirkte Entscheidungen. Vertraue dem Heiligen Geist. Er erfüllt dich auch heute Morgen, dein ganzes Denken, dein ganzes Sein. Und er wird dir auch zeigen, wo du zu filtern hast und was das Wirken des Geistes ist. Und wenn die Entscheidung nicht gut ist, wird er auch wehren. Auch das ist ein Wesen des Heiligen Geistes. Er wird dann auch wehren. Und so sei gesegnet in deinem Leben mit deinem göttlichen Herrn, mit Jesus Christus, dem Heiligen Geist und dem Vater Gott. In Jesu Namen. Amen.